Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Hinweis: Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup Insider Daily. Morgen Update.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 30. November. Ja, das sind heute unsere Themen. Der Twitter-Chef Jack Dorsey tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Der Quick-Commerce-Anbieter Joker ist ab sofort ein Unicorn. Der Tonybox-Anbieter Boxin vollzieht seinen Börsengang. E-Scooter dürfen in Paris ab sofort maximal 10 km/h fahren. Und die Umsätze während des Black Fridays sind zum ersten Mal rückläufig. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Jenny Dreier von EQT Ventures. Ja, und wir haben 2 richtig coole Themen besprochen. Zum einen haben wir über den NFT-Space gesprochen. Da hat Jenny ein eigenes Investment mitgebracht, was gerade gestern verkündet wurde. Und dann haben wir über ein richtig, richtig cooles Thema gesprochen. Möchte ich gar nicht so viel verraten, aber da habe ich wirklich mit den Ohren geschlackert oder mir die Augen gerieben. Also wie ihr auch wollt, ein richtig cooles Thema. Bleibt dran, kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber kurz nochmal der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr wird es hier politisch. Da ist Christian Miele zu Gast, der Vorstandsvorsitzende beim Bundesverband Deutsche Startups. Und wir haben aus aktuellem Anlass gesprochen, denn wir haben den Koalitionsvertrag besprochen. Wir haben also mal aus Sicht der Startup-Szene analysiert, beziehungsweise Christian hat kommentiert, was da alles gut ist, was da schlecht ist, beziehungsweise was vielleicht noch fehlt. Grundstimmung, kann ich schon mal vorwegnehmen, ist sehr positiv oder abwartend optimistisch. Aber wie gesagt, es lohnt sich nachher reinzuschalten, das dann um 13 Uhr. Und um 16 Uhr begrüße ich Marie-Helene Amtsreiter. Sie ist General Partner bei Speedinvest. Den Frühphasenfonds kennt ihr alle. Und die haben große Neuigkeiten. Die darf ich aber jetzt noch nicht verraten. Deswegen dazu später mehr. Das Gespräch dann, wie gesagt, um 16 Uhr. So, es lohnt sich reinzuschalten. Jetzt geht's sofort in die Nachrichten. Danach dann Jenny Dreier von EQT Ventures. Und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Startup Insider Daily. Nachrichten.
Give me the unicorn.
Koalitionsvertrag mit positiver Resonanz aus Digitalszene. SPD, Grüne und FDP haben ihren ersten Koalitionsvertrag vorgestellt und ein erster Eindruck zeigt, dass die Hoffnung auf den vielbeschworenen digitalen Aufbruch nicht unbegründet scheint. Dass die Themenfelder moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovationen dabei eine besondere Wichtigkeit genießen, sieht man an der Platzierung im Koalitionsvertrag. Ihnen ist gleich das erste Kapitel nach der Präambel gewidmet. Darin ist zu lesen: Wir wollen das Potenzial der Digitalisierung in Staat und Gesellschaft besser nutzen. Unser Ziel ist die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser und dem neuesten Mobilfunkstandard. Wir werden digitale Schlüsseltechnologien fördern und die Bedingungen für Startups am Technologiestandort verbessern. Die ersten Reaktionen zeigen, dass die Ampelkoalition offensichtlich auf einem guten Weg ist. So kommentierte der Digitalverband Bitkom via Twitter, der Koalition.
Stock market? Yes.
Wichtige Schritte für einen zukunftsfähigen Gründungsstandort Deutschland sind aufgeführt. Auch Netzpolitik.org meldete sich zu Wort. Insgesamt enthält der Koalitionsvertrag viele Forderungen der digitalen Zivilgesellschaft. Das ist erfreulich und kann tatsächlich einen Aufbruch bedeuten. Insbesondere Startups finden Beachtung und für digitale Startups wurden Förderungen in der Spätphasenfinanzierung angekündigt und ein Gründerinnenstipendium zur Erhöhung des Gründerinnenanteils im Digitalsektor. Außerdem sollen öffentliche Ausschreibungen und Beschaffungsprozesse derart umgestaltet werden, dass 468 Capital und daran teilnehmen können. Auch das viel diskutierte Thema der Mitarbeiterkapitalbeteiligung für Startups soll attraktiver gestaltet werden, damit, Zitat, die 2020er Jahre zu einem Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen ins
I invest in people I believe in.
Struktur werden können. Berliner Greenfield One gewinnt Kryptomilliardär Novo Graz als Investor. Die Berliner Investmentgesellschaft Greenfield One hat 135 Millionen Euro eingesammelt. Das macht ihn nach Angaben des Unternehmens zum größten Kryptofonds Europas. Zu den Geldgebern gehören US-Kryptopionier Mike Novogratz und Konzerne wie Commerzbank und Swisscom. Der in 2018 gegründete Kryptofonds hat sich zum Ziel gesetzt, das Web 3.0 mit dem Fokus auf Europa mitzugestalten und Entwicklerteams in diesem Vorhaben zu unterstützen. Dabei betont das Venture-Capital-Unternehmen vor allem an Kryptonetzwerken, die eine offene, dezentralisierte und robustere Architektur für das Internet von morgen auf.
I'm bankrupt. All my debts have been called in.
Interessiert zu sein. Dem Unternehmen zufolge konnten aus dem dritten Fonds bereits Investments getätigt werden. Demnach flossen die Gelder unter anderem in das Governance Lending Protokoll Paladin, DeFin Protokoll Brink und Darkblock, einem Protokoll für rechte Verwaltung von NFTs. Mr. Gox gestorben. Der aus dem Spaßprojekt Mr. Gox bekannte Hamster Max ist tot. Das gab sein Besitzer bekannt. Mr. Gox hatte die Kryptowelt fasziniert, indem er durch sein Verhalten im Käfig Kryptokäufe ausgelöst hatte, die sein Besitzer auf Twitch streamte. In tiefer Trauer müssen wir den Verlust unseres geliebten pelzigen Freundes bekannt geben. Er war eine ganze Weile als Haustier bei uns und wurde dann aus dem Nichts heraus berühmt. Mr. Gox hat Menschen auf der ganzen Welt Freude bereitet und uns daran erinnert, das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Er hat Licht in die dunklen Momente.
Not so fast.
Von Pandemie, Inflation und vielen anderen Problemen gebracht. So sein Besitzer, der zugleich erklärte, dass Mr. Gox keine Anzeichen einer ernsthaften Erkrankung gezeigt hatte. Zum Zeitpunkt seines Todes arbeitete Mr. Gox an einem NFT. Reddit beerdigt Kurzvideo-App Dubsmash. Sie galt als deutsches Hoffnungsprojekt und hatte womöglich kurzzeitig sogar das Potenzial, TikTok gefährlich zu werden. Die vom Berliner Startup-Unternehmen Mobile Motion entwickelte App Dubsmash schickte sich an, den Video-Entertainment-Markt zu erobern. In der Presse wurde sie bereits 2016 als coolste App des Jahres und den vielleicht besten Zeitfresser des Jahres bezeichnet. Bis Juni 2016 hatten 100 Millionen Menschen aus 192 Ländern weltweit die App heruntergeladen. In der amerikanischen Talkshow Tonight Show nutzte Moderator Jimmy Fallon mit seinem Gast Penelope Cruz die App. Jetzt wird Dubsmash beerdigt. Die Video-App Dubsmash wird zum 22. Februar 2022 nicht mehr verfügbar sein und wird auch für Bestandskunden nicht mehr funktionieren. Das gab das Medienunternehmen Reddit bekannt, das Dubsmash Ende 2020 übernommen hatte. Man plane, die Technik der Videoplattform in die eigenen Apps einzubauen, so das offizielle Statement Reddits. Apple verklagt Überwachungssoftwareanbieter. Der US-Konzern Apple geht gerichtlich gegen die israelische Entwicklerfirma NSO vor. Dem Unternehmen hinter der Überwachungssoftware Pegasus soll untersagt werden, Geräte und Software von Apple zu verwenden. NSO steht seit Monaten schwer in der Kritik, da mit der Spionagesoftware von Pegasus angeblich Oppositionelle, Menschenrechtler, deren Familienangehörige sowie...
Excuse me?
I am leaving.
Reporter auf der ganzen Welt ausgespäht werden und die Ergebnisse an Regierungen geliefert worden sein. In der am Dienstag veröffentlichten Klage wird auch eine nicht näher bezifferte Wiedergutmachung für das Ausspähen von Nutzern gefordert. Top-Angestellte verlassen SpaceX. Von außen betrachtet wirkt es wie ein Exodus. Der Nachrichtensender CNBC spricht von einer Umstrukturierung. Gleich drei Vice Presidents, also Mitglieder der höchsten Management-Ebene unter dem Top-Level-Management, haben das Raumfahrtunternehmen von SpaceX verlassen. So beispielsweise Will Helsley, Chef der Abteilung Antriebstechnik, der laut Medienberichten aufgrund mangelnder Fortschritte bei der Weiterentwicklung der Raptor-Triebwerke gefeuert worden sei. Auch die Abteilungsleiter für Missions- und Startbetrieb Lee Rosen und sein direkter Untergebener Ricky Lim haben das Unternehmen verlassen. Sie alle arbeiteten zwischen 10 und 13 Jahren für das Unternehmen. Laut CNBC betrifft die Kündigungswelle weitere langjährige Angestellte und es sei davon auszugehen, dass die Abgänge als Ergebnis des enormen Drucks, unter dem das Unternehmen stehe, zu werten sind. Hunderte Mitarbeitende kritisieren Impfpflicht bei Google. Google hat sich in den USA für eine Impfpflicht im eigenen Unternehmen entschieden. Jetzt haben mindestens 600 Google-Angestellte einen Aufruf unterzeichnet, mit dem sie sich gegen die verschärften Vorgaben des Suchmaschinenkonzerns wenden. Bereits Ende Juli hatte Google für Mitarbeitende, die im Büro und nicht zu Hause arbeiten möchten, eine Impfpflicht erteilt. Während ab kommendem Januar USA-weit eine Art 3G-Pflicht lediglich am Arbeitsplatz gilt, erweitert Google nun eine reguläre Impfpflicht auch für alle Angestellten im Homeoffice. Arte-Dokumentation über Satoshi Nakamoto. Der TV-Sender Arte widmet der Geschichte des Bitcoins und der seines sagenumwobenen Schöpfers Satoshi Nakamoto eine Mini-Doku-Reihe. Bitcoin, wie alles begann, Mysterium Satoshi, erzählt die interessante Geschichte der Entstehung und Entwicklung des Bitcoins. Da die Identität des vermeintlichen Bitcoin-Erfinders Satoshi Nakamoto bis heute nicht geklärt ist, lässt die Serie zahlreiche
Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
Werden zu Wort kommen. Dabei entsteht ein recht detailliertes Bild des Bitcoin-Erfinders und dessen Motivation. Die einzelnen Folgen sind in der Arte-Mediathek zu sehen und sind teilweise auch auf YouTube zu finden. Jede der 6 Folgen ist zwischen 9 und 13 Minuten lang. Kurznachrichten. Der österreichische Neo-Broker Bitpanda unterstreicht seine Wachstumsambitionen und steigt in Sportsponsoring ein. Wie bekannt wurde, wird das Logo und der Name von Bitpanda in den TV-Übertragungen des Davis Cup, der vom 25. November bis 5. Dezember in Innsbruck, Madrid und Turin abgehalten wird, zu sehen sein. Uber bietet momentan einen 20-Euro-Zuschuss für Fahrten zu Wiener Impfzentren an. Man wolle mit der Aktion einen Beitrag zur Erhöhung der Impfquote leisten, heißt es dazu von Uber Österreich-Chef Martin Essel. Bis zum 25. Dezember wird mit dem Code Impfen jetzt der Rabatt pro Fahrtstrecke gewährt. Ein Kontingent von 1000 solcher Freifahrten stellt der US-Konzern insgesamt bereit. Das E-Commerce-Unternehmen Wish steht schon seit längerer Zeit wegen mangelhafter Qualität und Produktfälschung in der Kritik. Frankreich zieht deswegen als erstes EU-Land ernste Konsequenzen. Mit der Berufung auf europarechtliche Regelungen wird Wish künftig aus den Ergebnissen von Suchmaschinen wie Google gelöscht. Erst vor kurzem meldete die 10-Minuten-Liefer-App Getir einen Blog in Südeuropa. Nun übernimmt der Gorillas-Konkurrent auch Schnelllieferdienst Wheezy in England und damit einhergehend auch die Micro-Fulfillment-Center unter anderem in London, Manchester, Brighton und Bristol. Bereits im vergangenen Monat hatte Getir angekündigt, 134 Millionen Dollar in den britischen Markt zu investieren. Cathie Wood hat nach dem Kurssturz bei Zoom knapp 6 für mehr als 130 Millionen Dollar gekauft. Die Aktie des Videokonferenzanbieters. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Ja, ich freue mich sehr. Jenny Dreyer ist wieder hier von Equity Ventures. Hallo Jenny.
Hallo Jan.
Ja, ich hoffe, dir geht's gut und ich habe vor allem gedacht, wir reden mal kurz über deinen Podcast, weil das ist ja beim letzten Mal so ein bisschen untergegangen oder in den letzten Malen. Ihr habt ja echt einen coolen Podcast gemacht, Jenny, oder den gibt's ja schon lange und demzufolge habe ich gedacht, die letzte Folge, da ist ein alter Bekannter hochgepoppt, den ich super finde, nämlich Gunter Dück. Da musste man kurz ein bisschen erzählen, weil ich habe den auch mal interviewt, ich habe jetzt die Folge noch nicht gehört, aber ich weiß, der hat so viel Schlaues zu erzählen. Da musst du uns vielleicht mal kurz durchführen, was hat denn der so alles erzählt?
Ja, wahnsinnig spannender Gast auf jeden Fall. Er wird auch Wild Duck genannt in seinem Umfeld. Ein Spitzname, auf den er, glaube ich, auch ein bisschen stolz ist. Für die, die ihn nicht kennen, er war Professor für Mathematik, hat dann lange im Management bei IBM gearbeitet in verschiedenen Positionen. Und mittlerweile bezeichnet er sich selbst als Philosoph und Management-Thinker, also schreibt Bücher und ist auch sehr gerne so auf den Bühnen zu Hause. Und ja, wir hatten eine ganz spannende Folge mit ihm, finde ich, wo wir über ganz, ganz viele Themen gesprochen haben, aber unter anderem um so die Innovationskraft von Deutschland und was wir eigentlich tun müssen, um da am Ball zu bleiben.
Das ist ein super schlauer Kopf. Ich erinnere mich wirklich noch dran, wie ich ihn interviewt habe. Ich glaube so 2-2,5 Stunden, weil er auch sehr, sehr viel redet. Ja, und das hinterher dann zu komprimieren, wo man sich fragt, okay, was war jetzt wichtig, was war unwichtig? Das ist bei ihm fast unmöglich, weil er so viele schlaue Sachen raushaut. Deswegen, also ich an der Stelle wirklich Werbung für euren Podcast gemacht. Die Folge sollte man sich, auch wenn ich sie jetzt, wie gesagt, noch nicht gehört habe, aber wahrscheinlich nicht entgehen lassen. Sagt doch vielleicht nochmal kurz die Eckdaten von eurem Podcast. Für wen ist der denn sonst interessant?
Ja, der Podcast heißt Tabula Rasa und wir sprechen da mit ganz unterschiedlichen Gästen aus Politik, aus Wirtschaft, aus der Startup-Szene über die Zukunft der Bildung. Ein Thema, was mich neben meinem Job als VC ziemlich umtreibt. Und anhören sollte sich das, glaube ich, jeder, der sich für das Thema Bildung interessiert. Und ich hoffe, dass das relativ viele Leute sind. Natürlich haben wir viele, viele Lehrkräfte, die uns hören, was ich auch mal ganz spannend finde. Und ich so das Gefühl habe, wir können denen Impulse nochmal zum Beispiel aus der Startup-Szene mitgeben, aber auch durchaus viele Leute, die eher so aus meiner Welt kommen und sich für das Thema Bildung interessieren.
Heute Nachmittag kommt Christian Miele vom Bundesverband Deutsche Startups, mit dem ich also ein Interview geführt habe zum Thema Koalitionsvertrag. Und dann drücke ich euch jetzt die Daumen, dass zumindest aus der neuen Regierung viele euren Podcast hören, weil das Thema Bildung, Bildungsreform, digitale Weiterentwicklung des Bildungsstandorts Deutschland ist natürlich ein mega wichtiges Thema, ne?
Ja, ich glaube, da sind auch einige ganz spannende Punkte im Koalitionsvertrag schon enthalten, was das Thema Bildung und gerade auch digitale Bildung angeht. Aber da müssen sie natürlich jetzt auch erstmal abliefern.
Und du hast gerade schon gesagt, es hat eigentlich nichts mit deinem Job als VC zu tun, zumindest vordergründig nicht. Wahrscheinlich so ein bisschen Leidenschaft an beiden Punkten gibt es wahrscheinlich Überschneidungen, aber nichtsdestotrotz, jetzt steigen wir mal ein in unser Gespräch des heutigen Tages. Du hast zwei richtig coole Sachen mitgebracht, finde ich.
Freut mich, dass sie dir gefallen.
Ja, total.
Als erstes dachte ich, ich freue mich mal über eins meiner Investments zu sprechen. Und zwar haben wir heute ein Investment von 12 Millionen Euro in Timeless announced. Eine Berliner Company, die auch so auf das Trendthema Tokenization springt. Also Timeless hat eine Plattform aufgebaut, auf der man fraktionalisierte Anteile an Real Assets kaufen kann. Was bedeutet das? Also man kann zum Beispiel ab 50 Euro Anteile an Oldtimern, an Vintage-Uhren, an Sneakers, an Memorabilia wie so dem Helm von Michael Schumacher oder an Kunst wie an Banksy kaufen.
Total abgefahrenes Thema. Und das Ganze eben vor diesem Riesenhype der NFTs gerade. Aber fraktionalisierte Anteile, das habe ich ja noch nie gehört. Das klingt ja total abgefahren. Erzähl mal.
Ja, also was passiert? Timeless kauft tatsächlich diese Assets, also zum Beispiel ein Oldtimer Porsche, und der wird dann fotografiert, der wird gelagert, der wird versichert und wird dann tokenisiert und auf die Plattform gebracht. Und dann kann man Anteile ab 50 Euro kaufen auf der Timeless-Plattform, also über eine App. Und die dann mittlerweile sogar auch traden in der App. Das heißt, was ich daran so spannend finde, ist, dass es eine Anlageklasse, die vorher nur den Superreichen zugänglich war. Also so die teuren Oldtimer, die teuren Uhren, das konnten sich natürlich viele nicht leisten, obwohl es eine sehr attraktive Anlageklasse ist. Und Timeless schafft es, diesen Zugang zu dieser Asset-Klasse zu demokratisieren. Und dazu ist es natürlich noch eine spaßige Art zu investieren, wenn man die Dinge sehen kann, vielleicht dann in Zukunft auch anfassen kann. Es soll so Pop-up-Showrooms geben. Also ich finde eine coole, aber auch finanziell sehr, sehr sinnvolle Art zu investieren.
Genau, also es ist eigentlich ein Fintech, ne? Eine Investmentplattform, weil ich verstehe jetzt richtig, sie ist losgelöst eigentlich von den Gegenständen, um die es da geht. Die sieht man eigentlich physisch gar nicht. Das heißt, man kennt ja oft dieses Bild, dass irgendwelche Superreichen haben irgendwelche Lagerräume, wo dann so ein Banksy zum Beispiel dann nachdem er gekauft wurde, verstaut wird. Das ist hier auch der Fall, ne? Also dann die Öffentlichkeit, oder vielleicht ist er im Museum, aber er ist zumindest nicht bei irgendjemand zu Hause, ne?
Ja und nein. Ich finde, ich hatte fast so einen kleinen Robin Hood-Moment, als ich so darüber nachgedacht habe, weil genau, wie du es beschreibst, heute liegen Kunstwerke, liegen diese teuren Uhren in Tresoren oder in den Privathaushalten von einzelnen Personen, und Timeless nimmt diese Gegenstände jetzt und macht sie einerseits als finanzielles Investment der breiteren Masse zugänglich, aber auch, das ist passiert jetzt gerade noch nicht, aber demnächst wird es zum Beispiel einen ersten Pop-Up-Showroom geben, in dem man sich erste Assets anschauen kann, wo Dinge ausgestellt werden, und man kann ja, also sie denken denken auch über Events nach, zum Beispiel, dass man alle, die zum Beispiel Michael Schumacher-Fans sind und in Anteile an seinem Helm gekauft haben, zu einem Michael Schumacher-Event einzuladen, oder Formel 1-themed Abend einzuladen. Also da kann man sehr, sehr viel machen, um rein über das Finanzielle auch hinauszugehen.
Und diese Collectibles, wie funktioniert das Sourcing? Weil ich habe jetzt gesehen, in dem Artikel, den du mir geteilt hast, es wurden bis dato 75 Gegenstände verkauft. Ja, da waren, du hast ja eben auch schon ein paar Beispiele genannt, von Kunst zu Helmen über Oldtimer. Also ein sehr breites Spektrum. Wonach werden die denn ausgesucht? Und was mich gewundert hat, sie müssen auch vorfinanziert werden, ne?
Sie müssen vorfinanziert werden. Deswegen auch eine relativ große Runde, die wir jetzt schon hier finanziert haben. Und das kommt ganz auf die Anlageklasse an oder auf das Asset an. Also sie haben Partner, zum Beispiel Kunsthändler, Uhrenhändler, die ihnen helfen beim Sourcing, aber nach und nach ist das natürlich ein kritischer Punkt, da die Assets zu bekommen und eben natürlich auch in größeren Mengen und zu sinnvollen Preisen zu bekommen, um sie auf die Plattform zu bringen.
Und ab welcher Größenordnung macht sowas überhaupt Sinn? Also ist da jetzt jede Rolex quasi ein potenzielles Target oder muss es erstmal irgendwie so einen Grundwert von, ich weiß nicht, 100.000 Euro oder sowas haben?
Schwer zu sagen. Also es muss natürlich einen gewissen Grundwert haben, damit es Sinn macht, diesen auch operativen Aufwand von Fotografieren, Versichern, Lagern und so weiter, dass der sich rechnet. Aber prinzipiell ist es ganz flexibel. Also man kann sich, die haben jetzt schon ein breites Spektrum an Gegenständen auf der Plattform. Also wer mal reinschauen möchte, ich glaube, da ist durchaus für jeden was dabei, von jetzt der letzten Pokémon-Edition über die Uhren, die Banksys, Jeff Koons Kunst. Also ich glaube, für ganz viele unterschiedliche Geschmäcker ist da auch ein sinnvoller Gegenstand dabei.
Und das Geschäftsmodell ist hinterher, Sie partizipieren an der Wertsteigerung oder Sie partizipieren am Umsatz oder beides?
Sie bekommen eine Service-Fee am Verkauf. Das ist erstmal am Verkauf und dann auch an den Trades.
Na, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ja, die Bewertung wurde hier gemutmaßt, aber wahrscheinlich möchtest du sie auch nicht kommentieren. Ne? Der Gründer hat sich zumindest dagegen entschieden, das zu kommentieren.
Genau, ich glaube, die werden wir auch nicht kommentieren. Aber
zumindest, ihr habt die Runde nicht alleine gemacht. Also vielleicht da nochmal ganz kurz, in dem Artikel steht EQT, aber ich habe schon gelernt, ihr seid ja EQT Ventures. Ne? Das wird, glaube ich, oft durcheinander geschmissen.
Genau. EQT ist ja ein riesen Laden. Wir sind über 1.000 Leute weltweit mit ganz vielen unterschiedlichen Fonds und EQT Ventures ist sozusagen, wir sind so der jüngste Fonds in der EQT-Familie mit den kleinsten Tickets auch, aber jetzt auch mit 660 Millionen in unserem letzten Ventures-Fund. Durchaus einer der größeren auch in Europa schon.
Und die Runde aber nicht alleine gedreht, darauf wollte ich hinaus, nochmal mit Porsche, EOS, die kenne ich gar nicht, und La Roca. Also das waren, glaube ich, die Bestandsinvestoren, ne?
Genau, vielleicht auch ganz spannend, Porsche genau ist auch dabei, was natürlich hilft bei der Beschaffung von Oldtimern, zumindest von den Porsches. Freuen uns, dass die auch wieder dabei sind.
Und vielleicht dann nochmal generell die Brücke zum NFT-Markt an sich. Wie schätzt ihr den denn ein? Weil das ist ja so ein Markt, der so mit Hypergeschwindigkeit gerade wachgeküsst wird. Ich kenne auch viele VCs, die noch gar nicht in dem Bereich aktiv sind. War das euer erstes Investment oder wird es euer letztes bleiben? Guckt ihr euch das erstmal in Ruhe an und sagt, mal gucken, ob der Markt wirklich losgeht oder ist das eher so richtig bullisch gerade?
Nein, das ist absolut ein Thema, über das wir uns sehr viele Gedanken machen. Das ist weder das erste, noch wird es das letzte sein. Und ich glaube, dass wir noch viel mehr auch ganz, ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle in dem Bereich sehen werden. Sei es jetzt Infrastruktur, Web3 die grundsätzliche Decentralized Economy. All diese Buzzwords, die da im Moment durch den Raum fliegen. Natürlich machen wir uns darüber auch viele Gedanken und glauben da durchaus auch sehr stark dran.
Also es läuft nicht mehr unter diesem Begriff Moonshots, wo man sich vielleicht als Fonds nur so, ich weiß nicht, 1 von 10 Mal erlauben kann, sondern es ist eher schon wirklich eine Klasse, die man verstehen kann, wo man sagt, die hat ihre Berechtigung, ja?
Das würde ich absolut so unterschreiben. Und was ich spannend finde, ist, dass es ja auch, dass die Blockchain oder die Tokenization als Prozess auch im Fall von Timeless ja nicht so als eher als Mittel zum Zweck angesehen wird. Das ist ja jetzt nicht, das steht nicht im Vordergrund, sondern es ist Teil des Businessmodells und wird eher als Tool verwendet. Und das finde ich ganz spannend, weil in der ersten Welle Blockchain-Startups im weiteren Sinne stand die Blockchain ja immer noch sehr stark im Vordergrund. Und ich glaube, jetzt sind wir so im Hype-Cycle an der Stelle angekommen, wo wir uns ja sehr stark darüber Gedanken gemacht haben, wo kann man es sinnvoll einsetzen und wie ist es eben ja Mittel zum Zweck.
Und dann vielleicht die Brücke zum zweiten Thema. Ein anderes total gehyptes Thema gerade ist das Metaverse und traurigerweise natürlich auch das ganze Thema virtuelle Konferenzen, Zoom-Calls und so weiter. Und da hast du ein Thema mitgebracht, das wie eine Alternative wirkt. Ich weiß es nicht ganz genau, bin mal gespannt, wie du es einordnest. Auf jeden Fall total abgefahren, muss ich sagen.
Ja, Portal, ein aus LA stammende Company, die so ziemlich nach Sci-Fi klingt. Sie haben eine Hologrammmaschine entwickelt. Also es ist wie ein 3D-Videoscreen, der ein Hologramm einer Person, die irgendwo anders aufgenommen wird, in den Raum bringt. Sieht ziemlich cool aus. Auf der Website kann man sich das mal anschauen. Eine Holoportation-Plattform.
Also als ich den Begriff gelesen habe, habe ich gedacht, okay, die schmeißen hier mit einem Buzzword um sich, das einfach nur gut klingen soll. Aber tatsächlich, wenn man sich das Video auf der Seite, und wir verlinken das auch, das muss sich wirklich jeder mal angucken, es ist echt abgefahren. Das Video zeigt, nee, das ist eigentlich real, ne?
Das funktioniert schon so. Das ist noch technisch relativ aufwendig. Also man braucht diesen 3D-Screen da, wo es projiziert werden soll. Man braucht so eine Art Studio, um die Person aufzunehmen. Aber man kriegt schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wo das hingehen kann.
Ja, also genau. Es ist, also man kriegt vielleicht, sag mal, die Fantasie wird geweckt. Ne? Es ist vielleicht eben ein Schritt weiter, als man, weiß nicht, man kennt es aus Star Trek und solche Geschichten, diese Holotransportation. Hier geht es natürlich nur nicht um eine physische Bewegung, sondern man ist tatsächlich an einem Ort. Aber es sieht so aus und sie haben dann Beispiele zum Beispiel von Konzerten, wo dann ein Sänger auf der Bühne steht. Und ja, also außer dass er in so einem Rahmen stattfindet, hat man das Gefühl, er ist tatsächlich da, ne?
Ja, genau. Und das sind auch die hauptsächlichen Anwendungsbereiche bis jetzt. Konzerte oder in Stadien wird es irgendwie verwendet. In der Kunstszene ist es relativ beliebt. Also jetzt gerade auch zur Art Basel oder sonstigen Kunstmessen werden NFTs dann darüber präsentiert. Also ja, es gibt einige spannende Ideen. Es ist jetzt noch nicht an einem Punkt, wo wir es in jedem zweiten Konferenzraum erwarten können. Aber ja, ich glaube durchaus, dass das für einige Bereiche kommen wird.
Ja, genau, ich glaube, deswegen bin ich so fasziniert davon, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass es kommt. Also das ist so eine Sache, die man hat es, wie gesagt, durch Film und so weiter immer schon mal irgendwie vermutet, aber dass überhaupt jemand daran arbeitet und dass es jetzt schon an so einem Punkt ist, hätte ich nicht vermutet. Und dementsprechend, wenn man jetzt mal 5 oder 10 Jahre in die Zukunft spult, wir sind ja alle gerade so ein bisschen dabei, am zu überlegen, wie die Zukunft überhaupt aussehen kann. Ne? Stichwort Metaverse und Zoom-Calls und so. Ich finde, hier kommt eine neue Komponente dazu.
Absolut.
Zu der Runde, die ist jetzt in der gleichen Höhe wie bei Timeless, habe ich gesehen. Ne? Das war jetzt wahrscheinlich nur ein
Zufall. Das war mir gar nicht aufgefallen in der Vorbereitung. Aber genau, die haben auch eine 12 Millionen Euro Runde oder Dollar in dem Fall sind das, glaube ich, geraced.
Und da sind aber vorwiegend, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, sind das viele Business Angels auch dabei, ne?
Genau, True Capital hat Teil der Runde gemacht und ansonsten sind das Angels wie Tim Draper und einige weitere prominente Business Angels. Also eine coole Runde, die sie da zusammen haben.
Also ich glaube, da bleiben wir dran. Ich würde vermuten, das ist nicht das letzte Mal, dass wir von denen gehört haben.
Ich hoffe es. Ich bin sehr gespannt. Würde es gerne mal ausprobieren.
Aber das ist so ein Thema, das haben wir hier in Deutschland oder Europa noch nicht gesehen. Ne? Das ist jetzt nichts, was mir nur entgangen ist. Das haben wir aber noch nicht gesehen, ne?
Nee, es gibt Projekte von Google. Google arbeitet an einem ähnlichen Thema. Also es gibt so ein paar, aber die meisten, also aus Europa kenne ich jetzt auch niemanden. Ansonsten gerne melden.
Genau. Ja, dann sag mal zum Schluss noch einen Satz zu euch. Wir haben es ja eben an der Runde von Timeless schon so ein bisschen quasi gestreift, aber wer darf sich denn bei euch melden?
Wir investieren tatsächlich sehr, sehr breit. Also wir können von Seed bis hoch zu 50 Millionen Euro Tickets recht viele unterschiedliche Dinge machen. Wichtig ist, glaube ich, immer die Ambition, die dahinter steckt. Und ich gucke mir alles an, was wir so in der deutschsprachigen Region sehen. Aber grundsätzlich gucken wir uns da fast alles an.
Jenny, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Nö.
War gut, ne?
Toll. Danke dir.
Danke dir auch. Dann bis zum nächsten Mal, ja?
Bis zum nächsten Mal.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war's. Das war Jenny Dreier von EQT Ventures. Ich habe es ja gesagt, das sind zwei richtig, richtig coole Themen. Schaut euch das mal an. Wir verlinken das natürlich auch beides. Also ich glaube, da ist für jeden was dabei gewesen. Ihr seht schon, hier bei uns wird immer die Zukunft besprochen. Von daher wie immer die Bitte an euch, tragt das gerne weiter, empfehlt uns weiter an Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen und Kollegen. Wir freuen uns, wenn wir noch mehr Menschen erreichen mit diesem Podcast. Es geht ja um die Zukunft unseres Landes und genau darum geht es auch um 13 Uhr. im Gespräch mit Christian Miele, dem Vorstandsvorsitzenden beim Bundesverband Deutsche Startups. Und wir haben, wie vorhin angekündigt, den Koalitionsvertrag auseinandergenommen. Es ist ein sehr cooles Gespräch geworden. Christian ist da ja wirklich sehr, sehr analytisch und ja auch extrem souverän. Also von daher, hört euch das mal an. Das, wie gesagt, um 13 Uhr und um 16 Uhr dann Marie-Helene Amitzreiter, General Partner bei Speed Invest. Ich habe es ja gesagt, da geht es um eine Neuigkeit, die ich jetzt noch nicht verkünden darf. Aber auch da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschalten. So, dann in diesem Sinne euch erstmal einen schönen Tag und hoffentlich bis nachher.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Ciao.